Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Mir aus Wien zugeschaltet ist heute meine Kollegin Sophie Schimanski. Hi Sophie.
Hi Georg. Wir nehmen heute mal eine ganz besondere Folge auf, denn wir stehen ja immer noch am Anfang des Podcasts relativ gesehen. Und dann nehmen wir uns heute mal die Zeit, ein paar Grundbegriffe aus dem Bereich Zinsen und Anleihen zu erklären, damit ihr euch in dem teilweise unübersichtlichen Markt für Bonds gut zurechtfindet. Das ist zum Beispiel eins meiner Sachen. Ich sage Bond statt Anleihen, damit wir alle gleich starten, eben heute ein bisschen zurück, der Überblick. So Georg, bevor wir uns jetzt gleich die Begriffe um die Ohren hauen, ich komme ja aus der Welt der Wall Street und deshalb auch eben sehr aus der Welt der Aktien, aber Georg, nimm du uns doch mal kurz mit. Wann hast du denn eigentlich deine erste Anleihe gekauft und welche war das? Kannst du uns das verraten?
Ja, das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen die Kategorie Opa erzählt vom Krieg. Das ist nämlich schon 10 Jahre her, dass ich tatsächlich meine erste Anleihe gekauft habe. Und das war tatsächlich, du hast ja schon gesagt, du bist ein Kind der Wall Street, das war eine Dollaranleihe von Coca-Cola. Ich glaube 2,5% bis 2023 habe ich damals gekauft, weil ich dachte, Coca-Cola ist ein relativ solider Emittent. Es gab damals im Dollarraum ganz gute Zinsen und hat sich auch der Wechselkurs für mich ganz gut entwickelt. Also war ein schönes Investment. Ist nicht ausgefallen. Also ich habe meinen Einsatz auf den Cent wieder rausbekommen.
Na gut, okay, dafür muss man sich ja nicht schämen. Ich hatte irgendwie im Kopf Schalke. Du hättest mal Schalke-Anleihen gehabt.
Nein, über diese Sünde, das war nicht meine erste Anleihe, aber ich habe tatsächlich auch mal eine Schalke-Anleihe besessen. Das gebe ich an dieser Stelle ungerne zu.
Waren die eigentlich mal in der ersten Liga?
Schalke, ja. Schalke war schon mal in der ersten Liga. Die Älteren erinnern sich, das war letzte Saison.
Okay, ja gut, so viel älter auch nicht. Also, Schalke beiseite, Coca-Cola beiseite. Der erste Begriff in unserem kleinen Anleihenglossar ist Zins. Zins, sag ich immer, ist der Preis des Geldes, auch wenn das erstmal komisch klingt. Also es sind die Kosten, um an Geld heranzukommen. Und ich meine jetzt nicht das, was ihr dafür tun müsst, sondern das, was es kostet, sich Geld zu leihen oder was man eben bekommt, wenn man Geld verleiht. Zinsen sind also Finanzierungskosten. Der Zinssatz wird üblicherweise mit dem Prozentzeichen dargestellt. Er gibt also an, in welcher Höhe vom angelegten oder geliehenen Betrag die Zinsen berechnet werden.
Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus baue und das zu 3% Zins refinanziere, muss ich 3% meines Darlehensbetrags jedes Jahr an Zinsen an meine Bank zurückbezahlen sozusagen. Sophie, aber es gibt ja noch einen anderen Begriff, der dem Zins relativ ähnlich ist und der ist ja auch sehr wichtig im Zusammenhang mit Anleihen, nämlich die Rendite. Kannst du mal erklären, was der Unterschied ist zwischen Zins und Rendite?
Ja, Rendite ist natürlich der Lieblingsbegriff, weil da geht es am Ende um den Ertrag oder den Gewinn quasi, den mir eine Anleihe einbringt. Und der Zins ist ja das, was regelmäßig ausgezahlt wird im besten Fall. Und die Rendite ist quasi das, was am Ende bei rumkommt, oft jährlich ermittelt, also ja, aufs Jahr gesehen. Und es ist eine Prozentzahl, auch genau wie der Zins, aber es ist im Verhältnis angegeben zu dem, was ich quasi ursprünglich eingesetzt habe. Ja, also das Kapital, was ich verliehen habe, im Verhältnis quasi zu dem, was ich hinterher rausbekommen habe. Und es hilft natürlich auch, das Potenzial von verschiedenen Anlageformen zu vergleichen. Rendite und Zins sind eben nicht das Gleiche, du hast es gerade erwähnt. Zinsen werden bei einigen Geldlagen auch gar nicht ausgezahlt, sondern quasi dem, was ich eingesetzt habe, dazu gefügt. Also wächst dieser Betrag, das Kapital. Und genau so entsteht eben der Zinseszinseffekt, weil dann auch dieses kleine Fitzelchen noch mit zusätzlich verzinst wird. Und das verändert eben den Gewinn am Ende.
Vielleicht an der Stelle ist es noch wichtig zu erwähnen, dass eine Rendite natürlich auch jenseits von Zinsen und Anleihen entstehen kann, nämlich zum Beispiel bei Aktien, wenn man Kursgewinne erzielt oder Dividenden, dann kann das natürlich auch die Rendite beeinflussen, also das, was man jährlich an Wertgewinn sozusagen bekommt auf sein Investment in Prozent, das nennt man Rendite und das kann auch von Anleihen genauso kommen wie von Aktien oder anderen anderen Anlageformen. Sogar Gold bringt ja eine gewisse Rendite über die Zeit.
So, wir haben jetzt über Zinsen und über Rendite gesprochen. Das betrifft natürlich beides den Ertrag, aber es flattert ja immer noch so ein Begriff durch die Gegend, der auch diesen Ertrag bezeichnen kann, zumindest in einer Form, nämlich Coupon. Was ist denn jetzt der Coupon, Georg?
Ein bisschen Begriffshistorie. Also Coupé ist wohl französisch, habe ich mir sagen lassen, und bedeutet schneiden. Und es war ja nicht immer so, dass Wertpapiere ausschließlich digital vorlagen, sondern früher, ich bin ja ein Kind der 90er Jahre, da war das auch noch üblich, dass es Wertpapiere tatsächlich physisch gab, also ein Wertpapier. Ich habe hier zum Beispiel dir mal mitgebracht eine Mannesmann-Aktie. Ja, Mannesmann gibt es schon lange nicht mehr, wurde von Vodafone mal übernommen. Gibt immer noch das Mannesmann-Hochhaus am Düsseldorfer Rheinufer. Aber die Firma schon lange nicht mehr und die Aktie sowieso nicht. Die ist inzwischen auch wertlos. Und mit dieser Aktie gab es einen Bogen, auf dem der sogenannte Coupon-Bogen. Da konnte man sich also ein Coupon abschneiden, so ein Stück hier oben, und konnte damit zu seiner Bank gehen und bekam gegen Vorlage dieses Coupons seine jährliche Dividendenzahlung oder im Fall von einer Anleihe eben seine jährliche Zinszahlung ausgezahlt. Und daher kommt der Begriff Coupon. Und das meint heute, wenn man über Anleihen spricht, also den jährlich fixierten Zins, den man bekommt. Bei meiner Coca-Cola-Anleihe waren es, glaube ich, 2,5%. Ich habe also, ich glaube, ich hatte damals $6,000 investiert. 2,5% jedes Jahr. Jetzt kommt die Schwierigkeit, das umzurechnen. Also es waren, glaube ich, 100. Sophie, hilf mir. Wie viel war es? $150 im Jahr, ne? Genau, habe ich bekommen an Couponzahlung. 2,5% meiner Anlagesumme.
Aber Georg, wenn der Coupon ebenfalls die Zinsen betrifft, was ist denn dann der Unterschied zwischen Zinsen und einem Coupon?
Ja, den Coupon kannst du sozusagen von einem Wertpapier abschneiden, wie diesem wunderbaren Dividendenbogen, das ich hier habe. Und Zinsen sind etwas weiter gefasst. Also du bekommst auch auf Bankeinlagen Zinsen. Zinsen betreffen auch, hast du ja eben schon gesagt, die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank sind ja auch nicht die Leitcoupons, weil sie eben insgesamt den Finanzmarkt betreffen und nicht nur ein konkretes Wertpapier. Also ein Coupon ist immer verbunden mit einem konkreten Wertpapier. Das ist, glaube ich, der prägnanteste Unterschied oder der Unterschied zwischen Zins und Coupon.
Also ich würde in der Unterhaltung quasi nicht über die Zinsen der Schalke-Anleihe sprechen. Über die Schalke-Anleihe würde ich sowieso nicht sprechen, sondern ja. Über den Coupon.
Ja, genau. Also der Coupon ist letztendlich eine Form des Zinses, aber nicht jeder Zins ist ein Coupon.
Georg, dein Emittent war Coca-Cola. Wollen wir mal kurz darüber reden, was Emittent überhaupt bedeutet?
Das machen wir. Coca-Cola ist ja nicht nur mein Emittent, sondern auch mein Versorger mit koffeinhaltiger Limonade.
Tatsächlich. Also, es hilft bei dem Wort Emittent auch, nach dem Ursprung des Wortes zu forschen. Ähnlich wie bei Rendite, ähnlich wie bei Coupon. Der Begriff Emittent kommt aber aus dem Lateinischen von emittere. Und hier, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mein Lateinlehrer würde mich sonst schimpfen. Ein Emittent ist quasi derjenige, der die Wertpapiere ausgibt. Emittere heißt ausstoßen. Das können Aktien sein, Anleihen, Derivate, Optionsscheine, insgesamt eben Finanzprodukte.
Oder CO2. Kann man auch ausstoßen.
Genau, kann man auch emittieren.
Sophie, wer kann denn überhaupt als Emittent auftreten? Ich habe ja jetzt eine Coca-Cola-Anleihe, war meine Premiere, aber ich hatte auch schon andere Typen von Emittenten. Welche Typen haben wir denn da am Start?
Also Coca-Cola wäre jetzt natürlich ein Unternehmen, also klassisch auch bei Aktien. Das sind eben die Herausgeber von Aktien. Emittenten können aber auch Staaten sein, im Fall von Staatsanleihen zum Beispiel, Kreditinstitute sogar oder öffentliche Körperschaften.
Du hast eben das wunderschöne Wort öffentliche Körperschaften verwendet. Vielleicht, damit man sich darunter ein bisschen was vorstellen kann, mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel Anleihen der Europäischen Union oder des Landes Nordrhein-Westfalen oder des Europäischen Stabilitätsmechanismus, EFSF heißt er, glaube ich. Mhm. Und das sind auch so öffentliche Schulden, aber eben nicht von Staaten, sondern im Fall der EU und des EFSF von supranationalen Körperschaften, um dieses wunderbare Wort noch einmal zu verwenden, oder eben Bundesländer. Also alle deutschen Bundesländer haben Anleihen ausstehen in unterschiedlich großem Maße. Bayern, Baden-Württemberg, da kann man viel Lokalkolorit ins Depot bringen, wenn man da zuschlägt und Anleihen des Bundeslandes kauft, in dem man sitzt.
Georg, und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Es gibt noch den Begriff des Nennwerts und der betrifft ja auch die Gesamtschuld quasi. Bei Anleihen geht es ja um Geld leihen, verleihen und leihen. Was erklärt denn der Nennwert jetzt?
Ja, Sophie, der Nennwert einer Anleihe gibt im Prinzip an, wie viel Geld bekomme ich am Ende der Laufzeit zurück. Ne? Und auf den Nennwert bezieht sich auch der Coupon, über den wir ja schon gesprochen haben. Wenn ich jetzt einen Coupon von 2,5% bekommen habe bei meiner Coca-Cola-Anleihe, dann sind das immer 2,5% des Nennwerts dieser Anleihe. Und im Fall von Coca-Cola hatte ich ja gesagt, ich habe $6,000 nominal investiert. Also das war mein Nennwert. Diese $6,000 habe ich am Ende der Laufzeit auch zurückbekommen. Und der Nennwert ist bei einer Anleihe fix, ja, vom Anfang bis zum Ende. In der Regel, muss man sagen, ist das fixiert. Was ich aber ändern kann bei einer Anleihe, ist der Kurswert. Ja? Also die Anleihe wird einmal begeben zu einem fixen Nennwert, sagen wir mal 1.000 Euro. Und im Laufe der Zeit, bis sie zurückgezahlt wird, kann sich der Preis an der Börse aber ändern. Ja, jetzt zum Beispiel die Zinsen steigen, das Zinsniveau steigt und meine 2,5%, die ich mit Coca-Cola habe, sind vielleicht nicht mehr attraktiv. Dann muss der Kurs meiner Anleihe fallen, damit trotzdem noch Leute diese Anleihe kaufen, um am Ende auf die, jetzt kommt noch eins unserer wunderbaren Begrifflichkeiten, die wir heute erklärt haben, damit am Ende die Rendite stimmt. Ne? Damit das, was ich an Gesamtertrag bekomme aus Couponzahlung und Kursgewinn, am Ende hoch genug ist.
So, und den Nennwert, Georg, den gibt es jetzt quasi in verschiedenen Schritten sozusagen. Also es gibt einen Betrag, das ist das Mindeste, was ich in Anleihen sozusagen anlegen muss. Und es gibt dann Schritte. Kannst du uns mal erklären, wie die funktionieren, diese Schritte im Nennwert?
Ja, genau. Anleihen sind in der Regel unterteilt. Wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel sich 100 Millionen Euro über eine Anleihe leiht, dann gibt es das nennt sich die sogenannte Stückelung, klingt sehr nach Zeitverbrechen, ist aber tatsächlich auch ein wichtiger Begriff im Anleiheumfeld. Also die Anleihe ist gestückelt, das bedeutet, meine Coca-Cola-Anleihe hatte eine 1000er-Stückelung. Man konnte also immer nur zu 1000er-Beträgen die Anleihe kaufen, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 etc. pp. Und es gibt eben verschieden große Stückelungen. Es geht rauf bis zu, also es gibt auch Anleihen, die sechsstellige Stückelungen haben, also 100.000 Euro zum Beispiel. Da kannst du also nur ein Stück dieser Anleihe kaufen, wenn du mindestens 100.000 Euro Nennwert auf den Tisch legen kannst. Und da sind natürlich viele Privatanleger, mich eingeschlossen, aus dem Spiel. Aber viele Bonds haben eben so hohe Stückelungen, weil man auch explizit institutionelle Investoren ansprechen möchte. Aber es gibt auch Bonds, zum Beispiel der Bundesrepublik, die Stückelungen haben von, ich glaube, die geringste Stückelung ist 1 Cent. Und da kann natürlich dann jeder sehr granular investieren, 2,53 € in eine Anleihe stecken oder so. Also bei der Stückelung gibt es verschiedene Ausprägungen, aber so gängig sind 1.000 Euro aufwärts. Bei Unternehmensanleihen ist das zumindest eine sehr gängige Stückelung.
Du hast jetzt so lapidar die institutionellen Investoren da mit reingenommen. Mit wem muss ich da eigentlich mitspielen oder mit wem bin ich da in einem Pool als Privatanleger? Wer ist da eigentlich auf der anderen Seite? Wer sind diese institutionellen Investoren?
Also ich zum Beispiel habe eine Lebensversicherung.
Good to know.
Und wer das ist, verrate ich an dieser Stelle nicht. Es ist ein großer deutscher börsennotierter Versicherer. Und der muss ja das Kapital seiner Versicherten anlegen und zwar relativ sicher. Und damit das funktioniert, ist eben der Anleihemarkt für Versicherer besonders wichtig und interessant. Und es gibt große Pensionskassen, die mitspielen am Anleihemarkt. Also das sind so typische Spieler, ne? Versicherungen, Pensionskassen. Überall, wo man Geld über einen längeren Zeitraum sicher anlegen muss, da ist der Bondmarkt natürlich interessant. Und das sind so diejenigen, die da kaufen und verkaufen. Und natürlich Private. Also es gibt auch durchaus viele Privatanleger, die Anleihen handeln.
Ich denke, eine Rolle spielt es, dass da natürlich sehr viel mehr Geld in der Regel unterwegs ist bei den Institutionellen, auch zu einem professionelleren Grad. Also es ist ganz, ganz spannend, das einfach zu wissen, dass es da große Haie gibt.
Ich habe am Ende der Folge noch natürlich unseren üblichen Disclaimer, dass wir hier Informationen und Unterhaltung machen, aber keine Anlageberatung. Und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, ob sie nun Rendite, Coupon, Zins oder den Nennwert betreffen, können wir dafür keine Haftung übernehmen. Also macht euch bitte, bevor ihr investiert, selbst schlau.
Und bitte gebt uns Feedback zu der Folge. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr alles verstanden? War alles verständlich genug erklärt? Kritik gerne, Vorschläge und Wünsche, aber auch für kommende Folgen vielleicht. Was interessiert euch?
Genau, habt ihr Fragen? Was interessiert euch? Das würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir von euch ein Feedback bekommen, Themen, die ihr euch wünscht, etc. pp.
Denn ohne euch ist alles doof.
Sophie, dann machen wir den Sack zu, oder?
Wir machen den Sack zu und verweisen noch auf dein Erklärstück, das du zu jeder Folge dazu stellst.
Genau, ich habe nochmal ganz kurz das, was wir heute besprochen haben, zusammengefasst für euch. Könnt ihr auf onlista.de nachlesen und es ist diese Woche auch tatsächlich frei. Also ihr braucht dafür kein Abo. Nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr eins abschließt.
Ja, vielen lieben Dank, Georg, für das Erklärstück und danke euch allen fürs Zuhören und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.